Herzlich willkommen zum Textquartett, dem Podcast des NWB Verlags. Der heutige Podcast dreht sich um den neuen AStG-Anwendungserlass und wir freuen uns, einen sehr versierten Gast aus der Beraterschaft willkommen heißen zu dürfen. Zu seiner Vorstellung sogleich. Als heutige Gastgeber begrüßen wir Sie in der folgenden Zusammensetzung: Eva Oertel wie immer aus München, Florian Holle aus Berlin und ich, Nadja Altenburg, heute aus Düsseldorf. Matthias Hildebrand wird uns bei der nächsten Folge wieder unterstützen. Florian, bevor ich an dich übergebe zur Vorstellung unseres heutigen Gastes, wirst du uns noch die Top 10 Liste der meistgeklickten Aufsätze im Jahr 2023 vorstellen.
Ja, vielen Dank, Nadja. Bevor wir also zur Vorstellung des Gastes kommen, würde ich gerne das machen, was wir auch im letzten Jahr schon einmal gemacht haben, nämlich auf die Top 10 Aufsätze mit Blick auf die Klickzahl. Hat, glaube ich, nicht unbedingt, vielleicht aber doch mit der Qualität zu tun, des Jahres 2023. Wir fangen hinten an und man glaubt es kaum, die Vermögensteuer in Norwegen hat es tatsächlich auf Platz 10 geschafft. Es gibt also doch viele Leute, die sich für eben genau diese Steuer interessieren. Barbara Schmid kann sich glücklich schätzen. Auf Platz 9 zwei Vertreter der Finanzverwaltung, Andreas Saliger und Wendelin Staat, seines Zeichens auch Herausgeber der IWB. Die Verwaltungsgrundsätze der Verrechnungspreise 2023. Verrechnungspreise sind also immer sicher für gute Klickzahlen, wird sich bei den weiteren Zahlen zeigen. Siegfried Grother hat geschrieben, Änderungen des Steueroasenabwehrgesetzes durch das Jahressteuergesetz 2022. Steueroasenabwehrgesetz, kommen wir auch nochmal zu, hat auch eine Verbindung zu unserem Gast, auch scheinbar ein sehr interessiertes Thema. Auf Platz 7 hat es geschafft. Das ist natürlich eine faustdicke Überraschung. Ein gewisser Florian Holle mit einem Beitrag, die Globe Transition Rules. Liebe Hörer, ich habe viele Stunden davor gesessen und extra geklickt, um es auf diese Liste zu schaffen. Platz 6, der liebe Stefan Rasch und Benedikt Wenzel, neue Verwaltungsgrundsätze der Verrechnungspreise 2023. Sergej Müller hat geschrieben zu Entstrickungen bei Wechsel der Ansässigkeit. Auf Platz 4 schafft es Professor Lars Micker mit die Rechtsfolgen der Hinzurechnungsbesteuerung. Das könnte uns heute auch beschäftigen. Auf Platz 3 Pascal Eisen mit Pillar 2, Ermittlung der globalen Ergänzungssteuer. Jetzt kommt Platz 2. Da haben, das ist sozusagen ein Quartett, ja, geschrieben: Ronald Gebhardt, Madeleine Kokro, Sebastian Krüger und Nikolai Sika zu aktuelle Praxisfragen zum Steueroasenabwehrgesetz. Und auf Platz 1 der meistgeklickten Beiträge natürlich etwas zu Pillar 2, und zwar die Steuerberechnung von Lars Behrendt und Simon Euhus. Herzlichen Glückwunsch dazu. Das zeigt, Pillar 2 ist heißes Thema und wird viel geklickt, genauso wie die Verwaltungsgrundsätze, aber auch mit anderen Themen kann man es schaffen. Und wenn Sie sich jetzt motiviert fühlen, mehr Beiträge in der IWB zu schreiben, haben Sie nächstes Jahr die Chance, auch auf diese Liste zu kommen. Wir kommen zu dem, was uns eigentlich beschäftigt, nämlich unser Gast, und das ist mein lieber ehemaliger Kollege Dr. Ronald Gebhardt, gerade auf Platz 2. Ich glaube, er war im Vorjahr auch schon auf Platz 2 und er hat uns gerade im kurzen Vorgespräch gesagt, dieses Jahr, da nehme ich mir Platz 1 vor. Ronald, herzlich willkommen. Ich darf dich ganz kurz vorstellen. Geboren 1983 in Merseburg. Du hast dann Abitur gemacht. Das steht hier gar nicht drauf, ergänze ich trotzdem. Du bist seit 2009 Diplomkaufmann, hast nicht an der LMU, sondern an der MLU, also an der Martin-Luther-Universität in Halle-Wittenberg, studiert mit Vertiefung in Steuern, Rechnungswesen, Wirtschaftsprüfung und Wirtschaftsrecht. Warst dann auch mal zum Auslandssemester in Tokio. Und hast diverse Praktika bei verschiedenen Big Four gemacht. Von 2009 bis 2012 hast du am Lehrstuhl von Gerhard Kraft promoviert mit dem Thema, lass mich mal kurz gucken, deutsches Tax Treaty Overriding, steuersystematische und ökonomische Implikationen. Ich habe dieses Werk vor mir. Es ist ungefähr 340 Seiten dick und versehen worden mit einem Preis, nämlich dem Förderpreis der Bundessteuerberaterkammer. Gab auch ein kleines Preisgeld dafür, wohl verdient. Nach dieser Zeit bist du sozusagen Steuerberater seit 2013 und bei PwC in Hamburg in der steuerlichen Grundsatzabteilung tätig. Unsere Hörer erinnern sich natürlich sofort an Solveig Glatz, die wir in der letzten Folge hatten, die auch in dieser Abteilung tätig war. Scheinbar also ein Mekka von guten Steuerrechtlern. Zu Beginn bei dem legendären Jürgen Lüdicke und nunmehr bei Arne Schnittger, der für dieses Team verantwortlich ist. Als Senior Manager aktuell aus meiner Sicht völlig underrated. Das wird hoffentlich PwC auch irgendwann feststellen. Du bist verantwortlich für internationales Steuerrecht, einschließlich Mindestbesteuerung und natürlich auch Bezüge zum europäischen Steuerrecht. Daneben Lehrbeauftragter an der Christian-Albrechts-Uni in Kiel für eben europäisches Steuerrecht, Vorstand beim Hamburger Steuerdialog. Und da haben wir uns vor, wie lange mag das her sein? 8 Jahre vielleicht, vielleicht auch schon 10, was weiß ich. Du warst lange Mitglied im wissenschaftlichen Beirat bei Yin und auch stellvertretender Vorsitzender. Und auch du hast Yin nach vorne getragen, in einer Form, wie der Verein sonst nicht dastünde. Zahlreiche Publikationen, die kann man sich alle auf der Uni Halle-Wittenberge anschauen. Wer also mal nachts schlecht schläft, kann sich durch das scrollen und wird bestimmt was finden, was einem Spaß und Freude bereitet. Eva, du übernimmst jetzt die Einstiegsfrage, wenn ich das richtig sehe.
Ja, total gerne. Aber erstmal herzlich willkommen, lieber Ronald, in unserer Runde.
Hallo, vielen Dank, dass ich da sein darf.
Ja, wir freuen uns sehr, dass du da bist, denn du bist ja eigentlich bekannt aus einem anderen legendären Podcast, aus Frisch serviert. Insofern freuen wir uns wirklich sehr, dass du heute auch mal den Schritt in unsere Runde gewagt hast.
Eva, lass mich noch eins ergänzen. Und ohnehin ist natürlich Ronald ein Profi, was solche Formate angeht. Denn Ronald und ich hatten gemeinsam in unserer PwC-Zeit ein Format, das sich Gerüchteküche nannte. Und das hatte enorme Beliebtheit. PwC, es war natürlich rein PwC intern, enorme Beliebtheit. Und ich erinnere mich natürlich nur zu gern daran zurück. Also er ist voll Profi, was das Sprechen digital vor anderen angeht.
Florian hat das schon ganz richtig gesagt, uns alle hier in dieser Runde und wenn Matthias dabei wäre, einschließlich Matthias, verbindet die gemeinsame Zeit bei Yin. Ich glaube, da haben sich die meisten von uns auch irgendwie gegenseitig kennen und schätzen gelernt. Insofern tatsächlich die Einstiegsfrage an dich, was hat dir die Zeit bei Yin bedeutet? Du bist ja mittlerweile auch ausgestiegen, befördert, wie auch immer man das nennen möchte. Was hat dir die Zeit bei Yin bedeutet? Und ich glaube, du bist ja noch ziemlich nah am Puls der Zeit. Was gibt es vielleicht noch Aktuelles aus dem Yin-Netzwerk zu berichten?
Ja, vielen Dank, Eva. Also in der Tat, ich glaube, das Yin-Netzwerk, ich kann mich noch erinnern, das muss so Ende 2015 gewesen sein, stand Jürgen Lüdecke bei mir im Büro und fragte, ob ich mich nicht bei Yin engagieren möchte. Weil da so ein Umbruch anstand. Florian ist ja dann der erste Vorsitzende geworden. Und ich muss sagen, vorher war es ja immer so, so als Nachwuchssteuerrechtler, man schleicht dann so durch die Pausenräume bei Tagungen und kennt irgendwie keinen oder wenige und fragt sich immer, woher kennen die sich denn alle? Die reden alle miteinander, ich kenne ja keinen. Und irgendwie war es dann so, dass bei Yin war so der Startschuss, da waren sozusagen alle die Neulinge und dann hat man sich so schnell zusammengefunden, dass dieses Netzwerk die letzten 8 Jahre, muss man fast schon sagen, sowas von gewachsen ist und ich glaube, das ist eine gute Sache, die da entstanden ist, auch unter Florian sozusagen ersten Vorsitz und Eva, du warst ja auch im Vorstand. Da ist wirklich jede Menge gute Netzwerke sind da entstanden und auch bleiben auch bestehen und jetzt kennt man sich halt, wenn man auf eine Tagung geht und ist nicht mehr so ganz allein. Von daher fand ich das vor 8 Jahren wirklich ein absoluter Startschuss für das Netzwerken im internationalen Steuerrecht.
Ja, in der Tat hat das die Steuerrechtswelt ein bisschen näher zusammengebracht und ich sage auch mal auf so einer persönlichen Ebene. Ne? Man hat jetzt nicht nur ein Gesicht vor Augen, sondern man weiß auch wirklich, wenn man sich mal austauschen möchte oder zu einem Thema oder jetzt gerade hier bei uns im Podcast, wenn wir überlegen, welchen Gast laden wir eigentlich ein, hat man auf einmal ein viel vielfältigeres Portfolio als die großen alten Namen, die man vielleicht aus den Kommentaren kennt.
Da kann man auch mal einen großen jungen Namen nehmen, wie zum Beispiel Ronald genau. Gebhardt. Ne?
Ja, literarisch kommt man kaum an dir vorbei, Ronald. Wir haben ja auch schon mal zusammengeschrieben.
Stimmt. Ich erinnere, Florian und Eva waren sogar auch dabei, ne?
Das ja, genau,
wir
stimmt.
Haben auch schon mal. Ja. Und da war noch ein gewisser Georg Gebhardt dabei, den wir an der Stelle ganz lieb nach München grüßen.
Dann steigen wir nun ein mit dem inhaltlichen Teil. Sozusagen ein anderes Jubiläum, fast 20 Jahre nach der Veröffentlichung des alten Anwendungsschreibens aus 2004 haben wir jetzt Ende letzten Jahres am 22. Dezember 2023 den neuen Anwendungserlass zum ASDG bekommen. Es war dann dringend notwendig, nachdem das ASDG dann auch endlich in der ATAD-Umsetzungsversion erlassen wurde mit Wirkung ab dem 1. Juli 2021. Und auch relativ, sage ich mal, ungewöhnlich war, dass wir diesmal auch sehr viel Zeit hatten, seit Veröffentlichung des ersten Entwurfs, also die Verbände, Stellung inhaltlicher Natur zu nehmen und die auch teilweise umgesetzt wurde. Das heißt dann also schön, unter Bezugnahme auf das Ergebnis der Erörterung mit den obersten Finanzbehörden und der Länder gilt für die Anwendung des Außensteuergesetzes in der ab dem 1.7.2021 geltenden Fassung Folgendes. Und worauf es sich bezieht, darauf wollen wir jetzt im Detail eingehen. Vielleicht als ganz grobe Einstiegsfrage, Ronald, wie findest du das Schreiben als Ganzes? Ist es gelungen oder hätten noch mehr Informationen aufgenommen werden sollen oder Klarstellungen, andere Formulierungen?
Also man muss dem BMF, das habe ich glaube ich auch schon im Frisch serviert Podcast gemacht, ein großes Kompliment machen. Erstens ist es sehr ausführlich und zweitens hat man auch die Verbandsanhörung ernst genommen und hat da kommen wir ja später nochmal drauf, auch einige Sachen, die da vielleicht im Entwurf noch nicht ganz rund waren, angepasst. Also der Umfang, ich erinnere mich noch, das alte Schreiben aus 2004, was du gerade angesprochen hast, hatte ja glaube ich 80 Seiten. Und das neue Schreiben hat ja irgendwie über 200, meine ich. Und da ist der 1a-StG nicht mal drin. Der ist ja sozusagen in die Verwaltungsgrundsätze aus Juni 23 rüber gehievt worden. Das heißt, der Umfang der Ausführung der Finanzverwaltung hat sich deutlich erweitert, was natürlich für die Praxis besser ist, wenn die Finanzverwaltung sich ausführlicher zu Dingen äußert, als wenn sie sozusagen wortkarg bleibt. Von daher großes Kompliment ans BMF, dass das Schreiben so ausführlich geworden ist und so tief reingeht, auch wenn man vielleicht nicht mit allem einverstanden sein muss, rechtlich, da kommen wir ja noch drauf, aber jedenfalls weiß man zumindest in vielen Verästelungen, wie die Verwaltung nun zu den Fragen steht.
Vielleicht nur, weil Professor Kirchhoff mal gesagt hat, dass Zahlen sowas Magisches sind, das neue Anwendungsschreiben und wie du gesagt hast, Ronald, ohne Ausführungen zum Paragraphen 1 ASTG umfasst 1024 Randziffern. Das ist schon eine ganz ordentliche Hausnummer, glaube ich. Aber Florian, du wolltest noch was sagen.
Ronald, jetzt ist ja im Rahmen der Verbände-Stellungnahmen kam es ja im Anschluss dann doch noch zu Veränderungen. Das ist nicht immer der Fall. Ja. Mitunter kann man das Gefühl bekommen, dass die ein oder andere Verbände-Stellungnahme oder auch der Aufruf zu Stellungnahmen im Nichts verhallt. Hier ist das aber anders. Was findest du oder welche der Änderungen findest du als solche, die am stärksten hervorgehoben werden sollten?
Also das geht ja jetzt schon sehr, sehr stark ins Detail rein. Es gibt da, glaube ich, in allen Tatbestandsmerkmalen Dinge, die man hervorheben kann. Also Beherrschung, Aktivitätskatalog oder auch im Gegenbeweis, was jetzt kein Tatbestandsmerkmal ist, aber die Niedrigbesteuerung ist ja, da ist jetzt nicht so viel dabei. Also im Beherrschungstatbestand, der ja, ich sag mal, deutlich ausgeweitet wurde, da kommen wir ja später nochmal drauf, ist insbesondere so im Bereich des abgestimmten Verhaltens, also 7 Absatz 4 Satz 1, waren ja so ein paar Aussagen drin, wann man sich abgestimmt verhält, die vielleicht ein bisschen überschießend waren. Da hat man dann, das hat man so ein bisschen eingefangen, dass man sagt, also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Anlageobjekt, das musste unbekannt sein, sagte die Finanzverwaltung, damit man davon ausgeht, dass man sich nicht abgestimmt verhält. Und das ist jetzt rausgegangen. Zum Beispiel, das ist ein Punkt im Bereich der Beherrschung zum Thema abgestimmtes Verhalten. Da können wir ja nachher nochmal so ein bisschen drauf eingehen, etwas genauer. Was, glaube ich, auch wichtig war, ist im Bereich Handel und Umwandlungen sind, glaube ich, wesentliche Änderungen vorgenommen worden. Im Bereich Handel stand ja immer noch drin, wie auch 2004, dass das die Übernahme des Handelsrisikos eine schädliche Mitwirkung sei, was ja jeden Limited Risk Distributor quasi in die HZB gezogen hätte. Wo man sich ja dann immer schon gefragt hat, wenn die Verrechnungspreise passen zwischen Prinzipal und LRD, dann will man den Rest noch über die HZB abgreifen. Das kann ja irgendwie nicht sein. Von daher hat man sich davon gelöst, glaube ich, vollkommen zu Recht. Bei der Umwandlung ist es so, da hat man den Scope eben angepasst auf den 1-Umwandlungssteuergesetz, hat sich von gewissen Aussagen getrennt, dass es sowas wie eine Entstrickung in der HZB geben kann, was irgendwie auch ein bisschen schief ist. Also ich denke, insgesamt hat man da, das wären jetzt so spontan wesentliche Punkte, wo sich die Aussagen in eine gute Richtung entwickelt haben.
Jetzt haben wir tatsächlich noch eine Besonderheit im neuen Schreiben. Das alte Schreiben war ja wirklich nur auf die Normen des ASTG, des Außensteuergesetzes, ausgerichtet. Das neue Schreiben enthält jetzt auch erstmals Passagen zu einem anderen Gesetzeswerk, nämlich zum Steueroasenabwehrgesetz, mit Blick insbesondere auf die Abgrenzung normale Hinzurechnungsbesteuerung und verschärfte Hinzurechnungsbesteuerung nach § 9 Abwehrgesetz. Wie findest du das, dass jetzt plötzlich in diesem Anwendungsschreiben sozusagen zwei Gesetze kommentiert werden, auch wenn man vielleicht noch ergänzen kann, dass ein eigenes BMF-Schreiben zum Steuerabwehrgesetz auch in der Pipeline ist.
Also ich finde, das ist okay. Weil letzten Endes der neuen Stab-WG, der neuen Steueroasenabwehrgesetz, die verschärfte Hinzurechnungsbesteuerung, sagt ja im Grunde genommen nur, wir wenden die normale Hinzurechnungsbesteuerung mit der Maßgabe an, dass wir quasi nicht auf die Aktivität der Einkünfte gucken. Also letzten Endes wenden wir ja die Hinzurechnungsbesteuerung nach den 7 fortfolgende an. Und der neuen Stab-WG sagt ja im Grunde genommen nur, denkt dir mal den Aktivkatalog dabei weg. So etwas vereinfacht gesprochen. Von daher kann man da auch in dem Schreiben gerne was zu sagen. Wobei natürlich in dem Entwurf, den du gerade angesprochen hast, auch nochmal einige Dinge zu dem Thema dann drinstehen. Ja.
Denk dir die Aktivität weg. Das ist sozusagen die Überleitung auch zur globalen Mindeststeuer. Die wurde ja quasi jetzt auch zum ersten oder Ende 2023 eingeführt. Und sozusagen zusammen mit der Einführung des Mindeststeuergesetzes auch die Niedrigsteuergrenze des § 8 AStG, ich würde sagen, in Übereinstimmung mit dem Mindeststeuergesetz von 25% auf 15% runtergesetzt. Ich glaube, der wahre Hintergrund war auch der ADV-Beschluss des BfH, der da doch sehr deutlich gesagt hat, wenn ihr es jetzt nicht macht, dann legen wir es vor. Was bedeutet einerseits die Einführung der Mindeststeuer, andererseits aber auch die Herabsetzung der Mindeststeuergrenze für die HZB, für den Anwendungsbereich in der Praxis?
Ja, das ist eine sehr gute Frage, Nadja. Und ich erinnere mich an dein Panel beim HFU, da saß ja der Professor Koch mit drauf. Der hat da so ein paar interessante Gedanken geäußert, die möchte ich ja gerne mal wiederholen, weil ich die eigentlich vollumfänglich teile. Der hat im Grunde genommen gesagt, die globale Mindeststeuer ist ja sozusagen, hat ja angefangen damit, dass auf Ebene der, ich sag mal, Konzernobergesellschaft irgendeine Nachbesteuerung stattfindet. Das war ja so die ursprüngliche Idee. Dann hat man sich aber so ein bisschen hin entwickelt zu der, dass man sozusagen eine nationale Ergänzungssteuer lokal, also die sogenannte QDMTT, erhebt. Dass man sagt, eigentlich soll doch die Mindestbesteuerung in den Ländern, die niedrig besteuert sind, bitteschön selbst direkt sozusagen sichergestellt werden. Und dann ist es natürlich so, wenn also diese Länder dann sozusagen selber mal 15% erheben, Bemessungsgrundlage mal kurz beiseite, wenn die dann sozusagen selbst 15% erheben, führt das ja für die deutsche HZB, zumindest für die Gesellschaften oder die Konzerne, die in Scope von Pillar 2 sind, letzten Endes dazu, dass ja dann, je nach Konstellation, sozusagen in Deutschland gar keine HZB mehr anfallen kann, weil wir ja schon 15% in dem jeweiligen Land bezahlen. Es sei denn, wir haben natürlich, Nadja, du kennst dich ja auch mit dem Thema sehr gut aus, irgendwelche Substanzabschläge, die wir bei Pillar 2 noch geltend machen könnten und damit effektiv doch unter 15 sind. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, Professor Koch sagte ja, im Ergebnis wird in Deutschland insgesamt weniger Steuern anfallen, weil man keine Mindeststeuer kriegt, weil die lokal mit QDMTT quasi abgeräumt wird. Und dann muss man diese QDMTT noch als Ertragssteuer im Rahmen der HZB berücksichtigen und im Zweifel anrechnen oder kann gar keine HZB mehr machen. Also vielleicht doch mit Zitronen gehandelt, sage ich mir etwas ketzerisch.
Ja, das genau ist die Frage, was war denn die Zielsetzung? Und ich sag mal für die OECD, ich möchte, I want to make the world a better place, alle erheben 15%. Ich glaube, das Ziel ist erreicht. Was der deutsche Fiskus dazu sagt und was sozusagen budgetpolitisch sinnvoll ist, steht auf einem anderen Blatt.
Ja, an der Stelle müssen wir jetzt kurz mal die Frage von Matthias aus dem Off einsetzen. Und zwar haben wir zwei Effekte. Erstens Absenkung der Niedrigsteuergrenze und zweitens eben diesen neuen Anwendungserlass. Das sind ja sozusagen zwei wesentliche Änderungen. Und Matthias sorgt sich jetzt darum, ganz sozusagen aus Steuerabteilungsperspektive, wird das meine Beratungsaufwendungen in der Zukunft für diesen Bereich eher sinken oder lassen oder eher erhöhen lassen?
Das kommt darauf an.
Nein, ich glaube, die Sache ist ja, also wenn ich jetzt erstmal auf 15% absenke, habe ich natürlich einen großen Vorteil, dass schon mal die ein oder anderen Länder eben jetzt nicht mehr im Scope sind. Der Vorwurf war ja immer, wir werfen allen Ländern um uns herum in der EU vor, dass das alles Niedrigsteuerländer sind. Ja, das verändert sich natürlich ein Stück weit durch diesen anderen Steuersatz. Und warum sollten jetzt die Berateraufwendungen steigen, wenn es mehr Klarheit gibt, wie die Finanzverwaltung das sieht? Ich würde sagen, es ist eher andersrum. Ja, wenn ich weiß, wie es die Verwaltung sieht und das irgendwo aufgeschrieben ist, auch wenn es relativ viele Randziffern sind. Aber fürs Suchen lässt sich der Berater ja eher selten bezahlen. Also zumindest kann das nicht so lange dauern. Ist eigentlich zumindest die Perspektive dafür, wie es die Verwaltung sieht, ja viel schneller geklärt.
Das ist so. Also, aber ich meine, man muss auch sagen, je mehr natürlich die Verwaltung schreibt, desto mehr kann man sich auch an Verwaltungsmeinung reiben, ne? Das ist natürlich auch wieder, der Berater kann da natürlich immer wieder Stellen finden, worüber man diskutieren kann. So ist das natürlich. Aber ich glaube, also insgesamt gesehen, du sagst es schon mit den 15%, da ist schon mal einiges abgeräumt, glaube ich, von Ländern, die eigentlich vollkommen unverdächtig sind. Und der Rest, der da bleibt, muss man dann einfach sagen, da ist natürlich der Blick jetzt stärker drauf, wenn man da in solchen Ländern unterwegs ist. Und die Betriebsprüfungen, das wissen wir ja auch alle, gucken natürlich auch deutlich stärker auf HZB-Fälle insgesamt. Und das heißt, also ich glaube, jetzt nicht unbedingt wegen des Schreibens oder wegen der Absenkung, einfach weil der Fokus auf die HZB in den letzten Jahren deutlich zugenommen hat, glaube ich, dass der Beratungsbedarf weiterhin da sein wird.
Nachdem wir uns jetzt, sagen wir mal, leicht dem Thema angenähert haben, wollen wir jetzt doch ein bisschen zum Eingemachten kommen, nämlich zum Beherrschungskonzept. Das ist ja, sagen wir mal, eine der Grundvoraussetzungen für die Anwendung der Hinzurechnungsbesteuerung, dass ich eine Beherrschung einer ausländischen Zwischengesellschaft habe. Aber da gibt es ein altes Beherrschungskonzept und ein neues Beherrschungskonzept. Und Ronald, hol uns doch nochmal ganz kurz ab, wo ist denn der Unterschied zwischen alt und neu?
Ja, sehr gerne, Florian. Also das alte Konzept, das war ja umgangssprachlich immer mit der zufälligen Inländerbeherrschung umschrieben. Das hieß, wenn nur genügend Inländer, sei es, ob sie sich kennen oder nicht kennen oder verbunden sind oder nicht verbunden sind, vollkommen irrelevant, wenn nur genügend unbeschränkt Steuerpflichtige an einer ausländischen Gesellschaft beteiligt waren, dann war der Beherrschungstatbestand mal erfüllt. Ich hatte mal einen schönen Fall in der Praxis, da war eine deutsche Gesellschaft, die hatte 49% einer ausländischen Gesellschaft und dann ist irgendein anderer, der wohnte im Ausland, der ist nach Deutschland gezogen, der hatte 2% und plötzlich waren wir in der HZB drin. Also so völlig, ohne dass das irgendjemand gemerkt hat, eine ganze Weile. Also will sagen, dieses Konzept der zufälligen Inlandsbeherrschung, da kann man auch mal sozusagen dann unbeobachtet plötzlich reinrutschen. Das neue Konzept ist völlig anders. Das hat sozusagen mit Inlandsbeherrschung eigentlich gar nichts mehr zu tun, muss man ehrlicherweise sagen. Das hat eigentlich was damit zu tun, ob man entweder allein oder gemeinsam mit irgendwie verschiedentlich definierten, nahestehenden Personen, seien sie, wo sie wollen, also in Deutschland oder im Ausland, dass man mit diesen gemeinsam sozusagen diese ausländische Gesellschaft beherrscht. So wird das gesetzlich, ich sage mal, dann unterstellt oder fingiert. Dann hat man sozusagen eine Beherrschung gegeben, also weg von nur noch Inländer und dann aber auch bitteschön zufällig hin zu alleine oder dann gemeinsam mit nahestehenden Personen, die aber nicht im Inland unbedingt sein müssen.
Das ist ja jetzt schon mittlerweile Common Sense und allgemein bekannt. Wer dazu nachlesen will, hat eine schöne Gelegenheit. Im NWB-Verlag gibt es so einen Brennpunkt, nationales und internationales Unternehmenssteuerrecht im Fokus, Schnittger Rasch. Und da gibt es noch einen, der Herausgeber ist. Da hat ein gewisser Thomas Brinkmann auch zur Reform der Hinzurechnungsbesteuerung geschrieben und hat sich diesem Themenbereich gewidmet. Kann man sehr schön nachlesen. Jetzt geht's aber doch so ein bisschen mehr wieder zum Anwendungserlass und zwar schuldrechtliche Instrumente. Da gab es kritische Stimmen nach dem Entwurf und auch in eurem Beitrag in der IWB, den ihr dazu ja verfasst habt, habt ihr das nochmal schön hervorgehoben. Erläutere uns doch nochmal, warum insbesondere dann auch stille Beteiligungen im Zweifel eben da außen vor zu sehen sind und das auf Genussrechte zu beschränken ist, weil das ist ja doch vielleicht auch für die Praxis doch ein wichtiges Thema.
Ja, genau. Also vielleicht nochmal sozusagen zum Abholen. Es gibt ja vier verschiedene Beherrschungsvarianten. Es gibt ja dieses Nennkapital, also mehr als die Hälfte des Nennkapitals, mehr als die Hälfte der Stimmrechte, mehr als die Hälfte des Gewinns und mehr als die Hälfte des Liquidationserlöses. Also alles alternativ. Und da war natürlich immer schon die Frage, gut, Nennkapital und Stimmrechte ist vollkommen klar gesellschaftsrechtlich aufgeladen. Was ist denn mit dem Gewinnanspruch und mit dem Liquidationserlösanspruch? Kann das neben einer gesellschaftsrechtlichen Beteiligung sich auch durch Schuldrechte ergeben? Und da sagt die Verwaltung jetzt, ja, meines Erachtens ist das nicht unbedingt zwingend, dass man das so sieht, aber jedenfalls sagt die Verwaltung, prinzipiell sind im Beherrschungstatbestand mal schuldrechtliche Instrumente, und zwar alle schuldrechtlichen Instrumente, die es so gibt, zu beachten. Was dann, und das ist auch erst im finalen Erlass reingekommen, auf Rechtsfolgenebene allerdings eingeschränkt wird, dass man nämlich sagt, für die Rechtsfolge ist aber allerdings nur die Beteiligung am Nennkapital oder ein Eigenkapitalgenussrecht maßgeblich. Das heißt, dieser weite, ich sag mal, das weite Beherrschungsverständnis auf Tatbestandsebene, was schuldrechtliche Instrumente angeht, wird dann auf Rechtsfolgenebene letztlich wieder verengt auf Eigenkapitalgenussrechte oder dann eben auf Nennkapital.
Ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob eine stille Beteiligung auch ein schuldrechtliches Instrument ist, aber ich habe in Erinnerung, es steht irgendwo im HGB, aber es ist vielleicht eine andere Sache. Nadja, willst du die nächste machen?
Ja, sehr gerne. neben den schuldrechtlichen Instrumenten ist auch noch das abgestimmte Verhalten mit anderen Personen ein wichtiger Aspekt. Kannst du uns hier einmal die wichtigsten Punkte zusammenfassen, wann dieses abgestimmte Verhalten und das Nahestehen fingiert wird und wo hier sozusagen die Fallstricke in der Praxis liegen könnten nach Auffassung der Finanzverwaltung?
Ja, sehr gerne, Nadja. Es gibt eigentlich, also das ist ja jetzt die Hausnummer 7 Absatz 4, Sätze 1 bis 2, die sagen ja im Grunde genommen, wenn ich nicht bereits nahestehend nach 1 Absatz 2 ASDG bin, dann kann ich sozusagen als nahestehend behandelt werden, wenn ich mich abgestimmt verhalte. Und da gibt es zwei Varianten. Entweder das abgestimmte Verhalten als solches oder mir wird sogar widerlegbar unterstellt, dass ich mich abgestimmt verhalte, wenn ich über Personengesellschaften investiere. Vielleicht fangen wir mal mit dem Personengesellschaftsfall an, weil sich da ein bisschen mehr noch verändert hat jetzt in der finalen Fassung. Letzten Endes sagt die Verwaltung jetzt, also es gibt eine Nichtaufgriffsgrenze. Wenn ich weniger als 5% an dieser Personengesellschaft beteiligt bin, dann sagt die Verwaltung, wenn keine besonderen Umstände hinzutreten, dann ist sozusagen diese Unterstellung widerlegt, dass ich mich abgestimmt verhalte. Das soll, glaube ich, letzten Endes so Fälle mit abräumen, wo man, ich sag mal, eine Personengesellschaft, vielleicht auch einen Fonds oder so hat, wo einfach ganz viele daran beteiligt sind, wo man sagt, wenn da jeder nur 1% hat und ansonsten nichts Besonderes hinzukommt, dann ist doch diese Unterstellung des abgestimmten Verhaltens ist dann widerlegt. Und das ist, glaube ich, auch sachgerecht. Steht zwar nicht im Gesetz, aber immerhin im Erlass. Das heißt, das ist schon mal eine gute Sache. Eine andere Sache, die rausgegangen ist, sind ja im Entwurf, wurde von sogenannten Blindpools geredet oder Blindpools, wo dann immer die Voraussetzung war, dass ich sozusagen dieses abgestimmte Verhalten bei Personengesellschaften widerlege, war, dass das Anlageobjekt, um das es ging, was sozusagen in der Personengesellschaft drin ist, das musste unbekannt sein. Und da hat man sich natürlich immer gefragt, na gut, also wenn ich investiere, dann will ich doch wenigstens wissen, im Zweifel, worin investiert wird. Wem gebe ich mein Geld wofür? Und von daher hat man in der finalen Fassung dieses Erfordernis, dass das Anlageobjekt unbekannt sein muss, hat man rausgenommen und hat dann auch noch alternativ gesagt, wenn mir nur Informationsrechte zustehen, dann ist das eben auch sozusagen unschädlich.
Das heißt, eigentlich ist das ja so ein bisschen inhaltlich widersprüchlich. Ne? Einerseits soll der Publikumsfonds raus und andererseits wäre dann wieder drin, wenn ich weiß, worin die Gesellschaft investiert. Kannst du daraus, oder wie seht ihr das bei euch in der Beratungspraxis, könnt ihr daraus Rückschlüsse ableiten, was die Voraussetzungen sind, um in anderen Fällen, wo ich über 5% Beteiligung habe, sich gegen das abgestimmte Verhalten zur Wehr zu setzen?
Ja, komm ich gleich gerne nochmal drauf zurück. Vielleicht nochmal, das ist mir gerade aufgefallen, ich habe zu Satz 1 gar nichts gesagt, weil im Satz 1, also in dem, ich sag mal, Grundtatbestand des abgestimmten Verhaltens, ist nochmal eine wichtige Beobachtung drin. Da hat sich jetzt nichts geändert zwischen Entwurf und finaler Fassung. Allerdings, so wie da das formuliert ist, wenn man von einem abgestimmten Verhalten ausgeht, die Verwaltung sagt, wenn man sich hinsichtlich der Modalitäten des Hinzuerwerbs oder der Teilübertragung an der Zwischengesellschaft der Beteiligung irgendwie abstimmt oder wenn ich Stimmbindungsverträge habe oder mich hinsichtlich sonstiger Rechtsbeziehungen abstimme, da muss man ehrlicherweise zugeben, da sollte man vielleicht in der Praxis mal Joint-Venture-Verträge mal sich anschauen. Also das ist so ein Thema, wo man hier durchaus reinfallen könnte. Und vielleicht noch ein anderer Punkt, der auch in der Praxis, der ist mir jetzt erst die letzten Tage mal aufgekommen. Die Verwaltung sagt ja jetzt auch Familienangehörige, die nach 15 AO Familienangehörige sind, auch die können, also können steht da immerhin, die können sozusagen sich abgestimmt verhalten und dann eben entsprechend als Nahestehende behandelt werden. Also auch da muss man ein bisschen aufpassen, wenn man so Familienbeteiligungen hat an Kapitalgesellschaften, dass man da nicht plötzlich in die Beherrschung läuft, auch wenn vielleicht die Beteiligungsverhältnisse weit gestreut sind, auch vielleicht über die Welt gestreut sind. Also auch da sei Vorsicht geboten.
Ich wollte gerade sagen, aus unserer Beratungspraxis würden wir dann alle Beispiele anführen, dass eine Familienangehörigkeit eigentlich für gegensätzliche Interessen steht.
Genau.
Wie siehst du denn den Wechsel in den Beherrschungsvoraussetzungen? Ist es grundsätzlich, also wir hatten ja schon gesagt, eine zufällige Inländerbeherrschung, aber grundsätzlich dein Votum, macht es das jetzt leichter? Ist es positiv? Ist es negativ? Oder siehst du da starken Nachbesserungsbedarf? Also klar, es gibt so Pitfalls, wo man sagen muss, prüf das mal, aber sagst du, an der und der Stelle kommt das zu ganz absurden Ergebnissen und da müsste man eigentlich nochmal nachbessern.
Also ich sag mal, das alte Konzept der zufälligen Inlandsbeherrschung kann zwar zu zufälligen Inlandsbeherrschungen führen, allerdings war es natürlich einfacher handelbar. Da waren sozusagen nur unbeschränkt Steuerpflichtige mit einzubeziehen und nicht etwa noch Ausländer, die da vielleicht irgendwo rumwandern. Also daneben ist ja das Konzept auch erweitert worden. Wir haben ja nicht nur den Verweis auf 1 Absatz 2 AStG für das Nahestehen, wo ja in der Nummer 4 weiter hinten auch so etwas weiche Tatbestände kommen, wann man nahestehend sein könnte. Auch dieser 7 Absatz 4 mit dem abgestimmten Verhalten. Also ich glaube insgesamt und dann noch dazu das Abstellen auf schuldrechtliche Instrumente für die Beherrschung hat das Ganze, ich sag mal, so ein bisschen verwässert, weil letzten Endes 7 Absatz 1 Satz 1 beginnt ja damit, beherrscht ein unbeschränkt Steuerpflichtiger. Und so wie das jetzt gefasst ist, sind wahrscheinlich die überwiegenden Fälle nicht so, dass man beherrscht. Klar, der 100% Konzernfall, der deutsche German Outbound mit seinen 100% Beteiligung, für den ist das ja alles intellektueller kalter Kaffee. Aber so für so Konstellationen, vielleicht auch im Privatbereich oder vielleicht auch im Fondsbereich oder da sind, ich glaube, da ist es deutlich rechtsunsicherer geworden mit dem, wie das hier formuliert ist.
Ich würde gerne noch mal eine Sache zwischenschieben, die hier gar nicht in unserer Vorbereitung steht, die aber wohl in eurem Aufsatz auch andiskutiert ist. Und das ist das Verhältnis zwischen 7 AStG und 13 Beteiligung an Kapitalanlagegesellschaften. Früher hatten wir das ja im 7 mit drin. Ich erinnere mich an eine JIN-Veranstaltung mit Wendelin Staats, der auf die Frage hin, warum man das in eine extra Norm gezogen hat, sagte, naja, hat auch europarechtliche Gründe. Ich weiß nicht, ob das alleine hilft, ob man das nun in eine andere Regelung schreibt. Aber hier war ja auch immer so ein bisschen die Frage, ob jetzt der 13 subsidiär zum 7 ist, sofern denn die Voraussetzungen des 7 erfüllt sind. Kannst du dazu was sagen mit Blick auf den Anwendungserlass, Ronald?
Also der Anwendungserlass schließt sich ja letzten Endes der, ich sag mal, herrschenden Meinung und auch letztlich der BfH-Rechtsprechung zur alten Rechtslage an und auch in der Begründung zum ATAT-Umsetzungsgesetz steht es ja so drin, dass man sagt, immer dann, wenn ich den 7 erfülle, also die Beherrschungsvoraussetzung des 7 erfülle, bin ich im 7, obwohl ich vielleicht Kapitalanlageeinkünfte erziele. Das heißt, der 13 ist dann subsidiär. Man muss zugeben, in der Literatur wird das teilweise anders gesehen. Da wird aus diesem Nachsatz, da steht ja im 13.1 Satz 1, zweiter Halbsatz, steht ja drin, auch wenn die Voraussetzungen des 7 Absatz 1 nicht erfüllt sind, wird teilweise so ein sowohl als auch hineingelesen, dass man sagt, ja, der 13 gilt sowohl als auch in den Fällen des 7, also dass der 13 so eine Spezialnorm ist. Auch wenn ich 100% an der FinCo beteiligt bin, bin ich im 13. Also den Beitrag kann man ja gerne mal lesen. Ich will das jetzt nicht im Einzelnen aufgliedern. Ich glaube da nicht dran, ganz ehrlich. Ja.
Dann müssen wir jetzt mal über die Quoten sprechen, oder? Oder zurück über die Quoten sprechen. Wir haben die Beherrschungsquote zunächst in den Blick genommen als Tatbestandsvoraussetzung, um überhaupt in die Hinzuwendungsbesteuerung zu kommen. Rechtsfolgenseitig müssen wir eine weitere Quote in den Blick nehmen, nämlich die sogenannte Hinzurechnungsquote. Also die Frage, nach welchen Kriterien sich sozusagen dann die Zurechnung der Zwischeneinkünfte bemisst. Und das Gesetz stellt da auf die Beteiligung am Nennkapital ab. Jetzt stellt sich aber bei Auslandsgesellschaften die Frage, nach welchem Recht richtet sich dann die Berechnung und die Feststellung des Nennkapitals?
Also der Erlass sagt, dass es das ausländische Gesellschaftsrecht ist, was sozusagen maßgeblich ist und im Zweifel der Gesellschaftsvertrag oder auch die Satzung. Also darauf stellen wir dann ab, was ja auch Sinn macht. Ich habe eine ausländische Gesellschaft, die unterliegt ausländischem Recht und dann wird das aus Sicht der Finanzverwaltung, ist das dann die Basis.
Bereitet das in der Praxis an der Stelle irgendwelche Schwierigkeiten, dass ich jetzt zunächst mal sozusagen auf die Auslandsverhältnisse Bezug nehme? Oder würdest du sagen, das ist in der Praxis gelebte Praxis?
Also in der Praxis muss man sich ohnehin, wenn man da Gesellschaften gründet, mit dem ausländischen Gesellschaftsrecht und mit dem ausländischen, also wie man Satzungen schreibt oder Gesellschaftsverträge schreibt, letztlich beschäftigen, weil die Gesellschaft ja vor Ort quasi konstituiert wird. Also ich glaube, weiß nicht, ob Nadja das anders sieht. Ich glaube nicht, dass das jetzt größeres Problem für ein international aufgestelltes Unternehmen oder Berater bereitet.
Ja, also ich sag mal, im Bereich der globalen Mindeststeuer stellen wir uns ja auch ähnliche Fragen bei den Projekten. Und wir haben natürlich auch die Ausnahmeregelung des § 7 Absatz 1 Satz 3 AStG, der hier abweichend von dem Nennkapital auf die Maßgeblichkeit der Gewinnverteilung abstellt. Vielleicht kannst du ganz kurz erläutern, wann diese Anwendung findet und wie ihr in der Praxis auf diese stoßt.
Ja, das ist ganz interessant, weil da sich sozusagen der Wind so ein Stück weit gedreht hat. Also früher, das ist ja eigentlich der 7 Absatz 1 Satz 3, war ja früher im 7 Absatz 5. Da steht ja jetzt im Grunde genommen drin, für die Rechtsfolge ist die Beteiligung am Nennkapital maßgeblich, es sei denn, ich habe einen anderen Maßstab für die Gewinnverteilung. Und da war eigentlich immer mein Verständnis, es handelt sich dabei um eine also gesellschaftsrechtlich vereinbarte, inkongruente Gewinnverteilungsabrede, ist damit gemeint. Und nicht, wie ja die Verwaltung jetzt letzten Endes sagt, wenn ich daneben, neben der gesellschaftsrechtlichen Beteiligung ein EK-Genussrecht habe, dass das sozusagen den Maßstab für die Gewinnverteilung ändert. Aber so steht es nun mal drin. Ich hätte ehrlicherweise gesagt, das schuldrechtliche Instrument, auch wenn es eigenkapitalähnlich sei und dem der gesellschaftsrechtlichen Beteiligung steuerlich sehr stark angenähert ist natürlich, muss man sich natürlich durchaus fragen, ob das wirklich die Gewinnverteilung im eigentlichen Sinne ändert. Ich denke ehrlicherweise, man hat möglicherweise im Gesetzgebungsverfahren wurde der Beherrschungstatbestand weit gefasst und vielleicht hat man, ich sag's mal ganz brutal, vergessen, dass man diese Ausweitung des Beherrschungstatbestands vielleicht in der Rechtsfolge hätte auch durchziehen müssen und hätte vielleicht auch den Wortlaut der Rechtsfolge anpassen müssen. So ist es jetzt, sag mal, im Erlasswege, im Wege der Auslegung geregelt worden.
Dann springen wir doch vielleicht einfach weiter zum nächsten Brennpunktthema, denn keine Diskussion über die Hinzurechnungsbesteuerung kommt, über die Frage oder Abgrenzung des Stichworts Aktivkatalog oder passive Einkünfte aus. Und der Paragraph 8 Absatz 1 zählt ja enumerativ in 9 Nummern verschiedene Klauseln auf, die dann als sogenannte Aktivtatbestände eben dazu führen, dass man nicht der Hinzurechnungsbesteuerung unterfällt. Du hast das in deinem Aufsatz, finde ich, total schön geschrieben, dass man die These der 9 Anläufe aufstellen könnte, 9 Anläufe, um der Hinzurechnungsbesteuerung zu entgehen. Und das schreit natürlich nach der Frage, hat der Steuerpflichtige tatsächlich 9 Leben?
Ja, genau, 2 mehr als die Katze. Also jedenfalls von der reinen Regelungstechnik würde ich natürlich sagen, ja. Also wenn ich jetzt Land- und Forstwirtschaft nicht habe, dann kann ich natürlich immer noch aktiv nach dem Produktionstatbestand sein. Also will sagen, man kann einmal diesen Tatbestand durchlaufen und sich eine Nummer aussuchen, wo es dann irgendwie reinpasst. Das macht insbesondere, ist das glaube ich relevant, da kommen wir nachher nochmal drauf bei den Umwandlungen, wenn man sagt, wir schaffen die Nummer 9 nicht, aus welchem Grund auch immer, dass man dann möglicherweise nach den anderen Tatbeständen noch eine Chance hat, da aktiv zu werden. Wo man sicherlich drüber diskutieren kann, ist, wenn ich jetzt, ich sag mal, nach Nummer 7 oder Nummer 8 irgendwie passiv bin, Nummer 8 passiv zu werden, ist glaube ich schwierig, aber wenn ich jetzt zum Beispiel eine passive Dividende nach Nummer 7 habe, ob ich dann da möglicherweise sage, die Dividende gehört jetzt funktional einem Produktionsbetrieb dazu und deswegen ist das jetzt aktiv noch Nummer 2. Also das muss man sich überlegen, ob man das in jeder Hinsicht durchhalten kann, ob man sagt, das ist eine nach der funktionalen Betrachtungsweise, ist die Dividende vielleicht, wenn ich einen Produktionsbetrieb habe, Nebenertrag zur Produktionstätigkeit. Könnte man argumentieren, aber es gibt da sicherlich auch Grenzen. Also es gibt, man hat vielleicht nicht immer 9 Anläufe, aber vom reinen Prinzip des Aktivkatalogs auf jeden Fall schon.
Du bist gerade schon auf die Umwandlungen eingegangen, da hat sich ja ein bisschen was geändert. Bevor wir darauf kommen, kannst du vielleicht insgesamt einen Überblick geben, was sind eigentlich die Hauptmerkmale, geht jetzt vielleicht nicht auf den Anwendungserlass, sondern vielleicht auch erstmal auf das Assad-Umsetzungsgesetz und die Änderungen des Aktivkatalogs, aber auch die Klarstellungen, die dir aufgefallen sind durch den Anwendungserlass. Mhm.
Also du meinst jetzt bezogen auf, wie sich das Gesetz verändert hat durch das ADAT-Umsetzungsgesetz?
Genau, und die Klarstellungen, genau. Die Änderungen. Ja.
Also man, bis von den ersten Entwürfen hin zur finalen Fassung hat sich ja nochmal einiges, ich sag mal, verändert. Also gesetzlichen Entwürfe meine ich jetzt, dass man ja eigentlich, wenn man es ganz genau nimmt, zumindest in den Nummern 1 und 2 hat sich ja im Grunde genommen nicht viel geändert im Gesetz, glaube ich gar nichts. In der Nummer 3 hat man ja bei den Versicherungs- und Bankentatbeständen jetzt die Aktivität unter die Voraussetzung des 8 Absatz 2 gestellt, was so etwas ulkig ist, dass man sagt, ich muss den Gegenbeweis im Rahmen der Frage führen, ob ich aktiv bin oder passiv bin. Bei der Nummer 4, 5 hat sich am prinzipiell mal gar nichts geändert, außer dass man jetzt auch nicht nur unbeschränkt Steuerpflichtige schädlich mitwirken lässt, sondern vielleicht auch beschränkt Steuerpflichtige. Das hat einfach den Grund, dass sich 7 Absatz 1 Satz 4 sagt, auch beschränkt Steuerpflichtige können hier beteiligt sein an einer ausländischen Gesellschaft im schädlichen Sinne sozusagen. Bei der Nummer 6 hat sich auch nicht viel geändert. Nummer 7 ist, glaube ich, stark angeschärft worden. Man muss allerdings auch zugeben, also die Dividenden, das muss man sich auch klar machen, Dividenden sind nach ATAT eigentlich immer passiv. Ja, nach altem ASDG waren sie immer aktiv und jetzt sind die Dividenden ja prinzipiell weiterhin aktiv, es sei denn, ich sag mal, ich habe so Fälle mit Korrespondenzprinzip oder 8b4 oder 8b7. Also da hat man sozusagen diese 8b-Einschränkungen hat man so ein bisschen in das ASDG integriert. Was vielleicht, da muss man ehrlicherweise auch sagen, da sollte man eigentlich vielleicht auch froh drüber sein, weil der Gesetzgeber hätte sich auch hinstellen können und sagen können, nach ATAT sind Dividenden leider passiv. Es tut mir leid, so geht's halt nicht. Und von daher ist das, glaube ich, auch okay. Bei Nummer 8, bei den Veräußerungsgewinnen, ist es deutlich besser geworden. Das war ja früher ein ziemlicher Hässe. Da sich zu fragen, ist eine Veräußerung im ASDG aktiv oder passiv? Das ist ja, also bis auf 8b7 Fälle, ist das ja sozusagen immer so. Und Nummer 9, die Umwandlungen, da muss ich zugeben, hat sich durch die, da kommen wir ja gleich nochmal drauf, durch die Veränderungen in den Aussagen im Umwandlungssteuererlass einiges erleichtert. Und das ist auch sachgerecht in eine gute Richtung jetzt gegangen bei den Umwandlungen.
Dann steigen wir doch da vielleicht nochmal ein. Die Nummer 9 beginnt ja gleich mit Umwandlungen. Welche sind denn damit gemeint?
Also nach der finalen Fassung und ich glaube auch nach der Gesetzesbegründung sind das alle, die unter 1 Umwandlungssteuergesetz fallen. In der Entwurfsfassung wurde noch auf das Umwandlungsgesetz verwiesen. Jetzt hat man auf das Umwandlungssteuergesetz verwiesen, was deswegen wichtig ist, weil wir ja in 1 Absatz 3 Nummer 4 und 5 Vorgänge haben, die auch mit Einzelrechtsnachfolge gehen können. Also Anteilstausch und Einbringung von Betriebsvermögen. Deswegen ist es wichtig, hier den Verweis auf das Umwandlungssteuergesetz zu haben. Was dann immer noch so ein bisschen irritiert, ehrlicherweise, die Verwaltung hadert so ein bisschen mit dem Spin-off. Ja, der Spin-off ist irgendwie, wenn er mit Einzelrechtsnachfolge geschieht, ist er dann schädlich? Kann man sich ja fragen, was ist denn jetzt eigentlich ein Spin-off?
Ich kenne den gar nicht. Der steht gar nicht im 1. Umwandlungssteuergesetz drin und auch im Umwandlungsgesetz habe ich noch nie Spin-off gelesen. Tue ich mich irgendwie schwer, wenn ich jetzt am deutschen Recht bleibe. Ja,
ja, das ist genau das Problem, glaube ich auch, weil der Spin-off ist wahrscheinlich in der Wahrnehmung ist eine Abspaltung und die kann nicht mit Einzelrechtsnachfolge sein. Aber Spin-off kann ja auch irgendwie was anderes sein. Also von daher, ich glaube, man sollte jetzt aufpassen, dass man nicht über eine Einbringung im Ausland Spin-off schreibt, weil dann hat man vielleicht ein Problem.
Wir kennen ja aus dem Umwandlungssteuergesetz und auch aus dem Umwandlungssteuererlass diese ganzen Diskussionen zur Vergleichbarkeit. Würdest du die 1:1 hier übertragen? Wie ich also jetzt, ich muss ja irgendwie gucken, das, was im Ausland da im Zweifel passiert, ist das jetzt vergleichbar mit einer Umwandlung, jetzt dem ganzen Katalog des 1-Umwandlungssteuergesetz? Okay, aber würdest du sagen, das, was im Umwandlungssteuererlass steht, nehme ich oder ziehe ich heran, um beurteilen zu können, ob ich eine Vergleichbarkeit habe? Ja, oder?
Ich glaube, das muss man sogar, weil das, glaube ich, genau die Anforderung der Finanzverwaltung ist. Und wenn man da nicht Probleme haben möchte, sollte man sozusagen sich tunlichst daran halten. Spannend wird es ja, wenn es gewisse Dinge im Ausland gar nicht gibt. Und vielleicht hätte man, ganz ehrlich, ich hätte mir zumindest gewünscht, man kann sich immer was wünschen, wir sagen, wir sind natürlich in der HZB im Zweifel sehr weit weg von Deutschland. Wenn ich natürlich Umwandlungen direkt unter Deutschland habe und dann vielleicht der Anteilseigner direkt auch im deutschen Umwandlungssteuergesetz ist, fein. Aber wenn ich irgendwo ganz weit unterhalb eines deutschen Konzerns umwandle und die lokalen, ich sag mal, gesellschaftsrechtlichen Voraussetzungen erfülle, dann hätte man sich ja vielleicht sagen können, okay, wir machen hier quasi Umwandlungssteuergesetz in der HZB, da sind wir vielleicht ein bisschen großzügiger. Aber das hat sich nicht durchgesetzt.
Das heißt, du würdest sagen, früher, glaube ich, haben wir das ja irgendwie Inlandsthese oder so genannt im alten ASDG, die ist es doch eigentlich immer noch, oder?
Das ist immer noch genau das Gleiche. Das Schöne ist ja vielleicht, Florian, wenn ich das noch sagen kann, selbst wenn ich eine nicht vergleichbare Umwandlung hätte, sagt ja der Umwandlungssteuererlass, der Anwendungserlass zum ASDG jetzt glücklicherweise, richtigerweise, dann, wenn ich sozusagen einen aktiven Betrieb nicht vergleichbar umwandle, dann ist der Umwandlungsgewinn ist aktiv nicht nach Nummer 9, die brauche ich dann gar nicht. Weil letzten Endes hat man ja den 8.1 Nummer 9 oder damals noch Nummer 10 im SESTEC deswegen eingeführt, um vielleicht auch passive Betriebe aktiv umwandeln zu können. Und jetzt hat man sich darauf besonnen und hat gesagt, wenn der Betrieb eh aktiv ist, dann brauche ich die Nummer 9 gar nicht, weil dann bin ich eben aktiv, wenn ich einen Produktionsbetrieb verschmelze, nicht vergleichbar, ja, dann ist das nach Nummer 2 aktiv.
Und erst die Rückausnahme mit es sei denn, nicht der Steuer und so weiter, dann habe ich sozusagen dieses Problem dabei.
Eine wunderschöne Überleitung zur funktionalen Betrachtungsweise an der Stelle. Das ist nämlich genau das Problem, was wir dann in der Praxis haben, wenn wir uns Mühe gegeben haben, zu sagen, warum das ausländische Recht jetzt eigentlich genauso zu betrachten ist wie die inländische Umwandlung und ein Buchwertantrag, und irgendwann kommen wir zu dem Ergebnis, nein, bei gutem Gewissen können wir das jetzt hier so nicht mehr vertreten. Und dann geht es genau dahin, Ronald, dann fragen wir uns, eigentlich ist das ja hier voll operativ, das ist doch eigentlich alles aktiv, aber funktionale Betrachtungsweise hat vielleicht auch seine Tücken.
Hat seine Tücken, in der Tat. Insbesondere, weil ja jetzt die, ich sag mal, etwas schwer greifbare These aus dem sogenannten Ungarn-Urteil in den Erlass Eingang gefunden hat. 1R, ich glaube 5917, wo der BfH ja gesagt hat, wenn ich Tätigkeiten mit einem erheblichen Eigengewicht habe, dann sind die bitteschön separat zu betrachten. Das war ja dieser Fall mit dieser Landesholding da in Ungarn. Die hatte irgendwie Dienstleistungseinkünfte und Finanzierungseinkünfte. Und da wollte man irgendwie alles aktiv stellen, alles als aktive Dienstleistung behandeln. Und da hat der BfH gesagt, Freunde, so nicht. Es gibt hier zwei Einkunftsquellen. Es gibt die Dienstleistungen, es gibt die Zinsen. Und das müsst ihr bitteschön, weil das wirtschaftliche Eigengewichte haben jeweils, das müsst ihr bitteschön getrennt voneinander behandeln. Also ich glaube, in der Praxis wird die Diskussion sich darum drehen, was ist denn wertungsmäßig ein erhebliches wirtschaftliches Eigengewicht? Und vielleicht noch ein anderer Punkt, der auch reingekommen ist. Ich glaube, das ist basiert sogar auf dem Aufsatz aus der NWB, meine ich. Und zwar, das ist ja unfassbar, war immer in der Praxis die Frage, wenn eine ausländische Gesellschaft, wenn ich gegen die eine Forderung habe, die hat eine Verbindlichkeit in ihrer Bilanz, und wenn ich verzichte auf diese Forderung und die Verbindlichkeit wird im Ausland ertragswirksam ausgebucht, was ist denn mit diesem Ertrag? Und da sagt die Verwaltung jetzt, wenn die Verbindlichkeit einem aktiven Betrieb oder Betriebsteil zugehörig ist, dann ist der Verzichtsertrag eben auch aktiv. Und ich glaube, das ist auch eine gute Sache.
Ja, man stellt sich die Frage, wie man das anders sehen kann. Ich muss noch einmal zurück zu Umwandlungen. Da hast du vorhin schon ein Thema angesprochen, und zwar Entstrickung. Kann es durch eine Umwandlung zu einer Entstrickung kommen? Da denke ich sofort, ja, Moment mal, wenn ich in einem Jahr in der Hinzurechnungsbesteuerung bin und im nächsten Jahr den Tatbestand nicht erfülle, dann habe ich auch keine Entstrickung. Warum sollte das im Bereich einer Umwandlung anders sein?
Ja, gute Frage. Sonst hätte man sich auch fragen können, ob nicht am 31.12.23.59 dieses Jahr alle Gesellschaften, die 20% Steuern zahlen, ob die alle entstrickt sind. Weil die ja dann alle aus der HZB rausfallen. Weil ja vorher 25, jetzt 15. Und das ist natürlich Quatsch. Ich glaube, vorher stand ja drin, so sinngemäß, wenn durch die Umwandlung ein Hinzurechnungsbesteuerungsrecht verloren geht, dann hätte die Umwandlung im Inland nicht mehr zu Buchwerten erfolgen können. Was natürlich etwas schräg ist, weil im Inland hätte ich ja gar keine HZB gehabt. Also von daher, diese Inlandsthese und dieser Wegfall des Hinzurechnungsbesteuerungsrechts, das hat sich nicht so richtig vertragen, deswegen hat man das auch rausgenommen.
Ich erinnere mich an Jürgen Lüdecke, der mal gesagt hat, schlechte Gesetzgebung mittels Fiktion. Mit Fiktion kommt man eben doch irgendwo immer an seine Grenzen.
Ich glaube, die ganz wichtige Unterscheidung, die wir da zu treffen haben, ist, was entstricken wir eigentlich? Und ich finde es immer, für mich hatte ich im
wir
Kopf immer,
gar nichts.
Genau, im Kopf, meine Unterscheidung ist immer, ein Wirtschaftsgut kann ich entstricken, eine Einkunft kann ich nicht entstricken. Ne? Das ist sozusagen die Folge
genau.
Daraus.
Wenn ich einfach den Tatbestand nicht mehr erfülle, ja, dann ist der Tatbestand nicht mehr erfüllt. Das wäre ja auch, wenn ich 49 ESTG, wenn ich jetzt plötzlich aufhöre, eine Betriebsstätte, gut, da könnte ich natürlich entstricken, aber wenn ich irgendwelche Tatbestände einfach nicht mehr erfülle, dann ist halt der Steuertatbestand nicht mehr erfüllt.
So, welche Fragen bleiben denn eigentlich sonst noch offen? Handelstätigkeit, das war ja ein Riesenthema, auch schon bei der Gesetzgebung. Da, glaube ich, sind viele Handelsunternehmen sehr nervös geworden. Am Ende hat man, glaube ich, im Gesetz doch eine Lösung gefunden, womit die ganz gut zurechtkommen. Aber Ronald, gib uns nochmal einen Einblick mit Blick auf den Anwendungserlass. Im finalen Schreiben, gab es da jetzt auch für Handelsunternehmen und Handelstätigkeiten, insbesondere die Tätigkeiten, noch Ergänzungen oder Änderungen?
Ja, also die eine Sache, die hatte ich vorhin, glaube ich, schon ganz kurz angesprochen, nämlich, dass die Übernahme des Handelsrisikos nicht mehr schädlich ist also nicht mehr pauschal schädlich zumindest, für die Frage der schädlichen Mitwirkung. Das hat man da rausgenommen. Auch die Übernahme von Finanzierungsaufgaben ist rausgegangen. Und ansonsten haben sich auch noch einige andere Äußerungen zum Handel ergeben. Nämlich einerseits war immer die Frage, es wird ja da immer von körperlichen Gegenständen gesprochen und die Verschaffung der Verfügungsmacht an körperlichen Gegenständen. Und da hat jetzt die Verwaltung letzten Endes gesagt, wenn ich, ich sag mal, unkörperliche Gegenstände habe, vielleicht IP oder so, und damit handele, dann kommt es nicht auf die Verschaffung der Verfügungsmacht, sondern sozusagen die wirtschaftliche Verfügung darüber an, weil das habe ich ja nicht. Das ist ja nichts, was ich anfassen kann, worüber ich verfügen kann, sondern da kommt sozusagen nur auf die wirtschaftliche Verfügungsmacht an.
Ganz kurze Ergänzung hier. Ich glaube, du hattest da auch Stellung zugenommen, ne, mit dem Handelsrisiko. Das ist natürlich dieser Überschneidungsbereich mit den Verrechnungspreisen. Diese Auffassung, dass die Übernahme des Handelsrisikos zu einer Passivität führt, hätte ja sozusagen den nicht gewollten Anreiz geschafft, eigentlich die ausländische Gesellschaft aufzuwerten, ne, und aus einem Low-Risk-Distributor eine, ja, nicht fully fledged, dann sind wir wieder bei der Funktionsverlagerung, aber ich sag mal die Verlagerung rein von Risiken ins Ausland, um dort dann einen höheren Vergütungsanspruch zu haben, ist ja gerade nicht das, was der deutsche Fiskus eigentlich möchte. Ne? Von daher war das jetzt tatsächlich, haben wir das auch sehr positiv zur Kenntnis genommen, dass das hier nochmal angepasst wurde.
Ja, das ist nur ein guter Punkt, Nadja. Eigentlich ist es ja mal generell gesprochen, wenn man Missbrauchsvermeidungsnormen schafft, zwingt man die Leute meistens immer, Substanz im Ausland zu schaffen. Also zum Gegenbeweis kommen wir ja nachher noch. Aber irgendwie, wenn ich da zu streng bin, dann sagen die Leute, na gut, dann muss ich jetzt Substanz aus Deutschland ins Ausland verlagern. Und genau das will man ja eigentlich gerade nicht. Von daher war das, bin ich voll bei dir, war das sinnvoll, das rauszunehmen.
Ähnliches hatten wir auch bei der amerikanischen Steuerreform beobachtet mit Guilty und Beat. Und bei der Mindeststeuer gibt es da auch die ein oder andere These, wie man sich da in dem einen oder anderen Land vielleicht ein bisschen besser aufstellt. Nochmal ganz allgemein, welche bösen Überraschungen hat denn die endgültige Fassung bereitgehalten? Wo bist du drüber gestolpert und gedacht, oh, das ist jetzt aber schade, dass das jetzt so final geworden ist?
Also eine Sache hattet ihr ja in eurem schönen Vorbereitungszettel, das war mir ehrlicherweise noch gar nicht so aufgefallen, aber ich habe gedacht, gut, steht halt irgendwie im Gesetz. Der Fall, also die Verwaltung sagt ja jetzt im Grunde genommen, stellen wir uns mal vor, wir haben jetzt mehrere an einer ausländischen Gesellschaft Beteiligte. Die sind von mir aus, also die erfüllen zusammen den Beherrschungstatbestand, warum auch immer. Und einer von den dreien wirkt jetzt schädlich mit. So, da ist ja jetzt die Frage, und nu? Ist das jetzt sozusagen nur für den einen passive Dienstleistung oder passiver Handel oder für die anderen beiden auch? Und das verstehe ich die Verwaltungsauffassung jetzt so, naja, wenn der eine schädlich mitwirkt, dann sind die anderen mit einer Fliegenklatsche. Und das weiß ich nicht, ob das habe ich, muss mir nochmal überlegen, ob das richtig ist, aber ich glaube, das kann man durchaus so sehen. Wobei im Gesetz auch was von einem Soweit steht, wobei möglicherweise an der falschen Stelle. Aber ich glaube, das war so ein Punkt, der ist vielleicht etwas überraschend.
Also mit infiziert quasi. Mein Vorschlag wäre, mit Blick auf die Uhr, dass wir jetzt zum Thema Gegenbeweis kommen und da als erstes springen auf die Frage, welche Bedeutung haben eigentlich Konzernrichtlinien für die Beurteilung der Substanz?
Also Konzernrichtlinien, sagt die Verwaltung ganz explizit, haben keine negativen Auswirkungen auf die Eigenverantwortlichkeit der ausländischen Gesellschaft. Einer der Tatbestandsmerkmale oder Voraussetzungen für den Gegenbeweis ist, dass ich ja eigenverantwortlich tätig bin. Und da sagt die Verwaltung jetzt vollkommen zu Recht, dass die Beachtung von Konzernrichtlinien jetzt nicht gegen eine Eigenverantwortlichkeit spricht.
Eva, wo kommt diese Überzeugung der Finanzverwaltung her? Man hätte sich das auch anders vorstellen können, ja? Oder die Angst war vielleicht da, dass man das anders sehen könnte.
Also das ist ja früher anders diskutiert worden. Ich glaube, das sind tatsächlich Erkenntnisse aus vielen, ja, auch Diskussionsveranstaltungen, auch Prüfprozessen, die wir nochmal analysiert haben. Also das hat die Verwaltung bewusst so reingeschrieben. Das stand ja schon auch in der Entwurfsfassung so, nicht erst nach Verbändeanhörung, sondern schon vor Verbändeanhörung. Und das ist auch einer der Punkte gewesen, auf den man in der Zwischenzeit zwischen Entwurfsfassung und finaler Fassung durchaus mal positive Anerkennung als Verwaltungsvertreter bekommen hat. Ich glaube, das ist richtig so, wie es da geschrieben wurde.
Schau mal, hier nicken auch alle mit dem Kopf. Insofern kriegst du auch hier nochmal diese Anerkennung. Stellvertretend für die gesamte Verwaltung, Eva.
Gibt's so. Der gesamten Verwaltung gerne weiter.
Personal im Homeoffice hat uns schon in der letzten Folge ungeplant und dann doch mit Solvay-Glatz beschäftigt. Und jetzt wollen wir nochmal fragen, welche Aussagen gibt es denn dazu mit Blick auf Tätigwerden von Personal im Homeoffice mit Blick auf die Hinzurechnungsbesteuerung?
Genau, die Verwaltung hat jetzt in der finalen Fassung, ich glaube im Entwurf stand es noch nicht drin, aber jetzt in der finalen Fassung noch ergänzt, dass man auch dann eine sachliche und personelle Ausstattung hat, die man braucht für den Gegenbeweis, wenn die Mitarbeiter im Homeoffice tätig sind. Auch, also nicht verknüpft mit der Frage, ob das dann die Betriebsstätte der ausländischen Gesellschaft ist. Das war ja vielleicht das letzte Mal Thema. Ich habe mir den Podcast ehrlicherweise noch nicht angehört. Aber jedenfalls, diese Verknüpfung findet man im Erlass nicht, sondern letztlich nur die Aussage, wenn die halt im Homeoffice sind, dann ist das okay. Muss nur im gleichen Land sein, wie da, wo die Gesellschaft eben tätig ist.
Ja, Solvik hatte da nochmal in Frage gestellt, ob das Verständnis der Verfügungsmacht, wenn man das zivilrechtlich betrachtet, für steuerliche Fragen wirklich die überzeugende Sichtweise ist. Und das Blick ist natürlich insbesondere mit Blick aufs Homeoffice dann, führt das zu interessanten Fragestellungen. Jetzt haben wir genug sozusagen angedeutet mit Blick auf diese Ausgabe. Der ein oder andere kann sich ja dahin nochmal verirren.
Über Outsourcing müssen wir vielleicht noch ganz kurz sprechen, weil das, glaube ich, ein Punkt ist, wo die Verwaltung zwischen Entwurfsfassung und finaler Fassung ihre Auffassung nochmal überdacht hat. Ronald, ich würde hoffen, auch sozusagen mit Billigung der Gegenseite. Aber was sagst du dazu?
Ja, Gegenseite würde ich gar nicht sagen. Wir sind da auf einer Seite, Eva, wie meistens. Also die Verwaltung hat jetzt nochmal ergänzt, dass ja, also Hintergrund ist ja im 8 Absatz 2 Satz 5 AStG steht ja die Auslagerung der wesentlichen Tätigkeiten auf Dritte, die auch Konzernzugehörige sein können nach Erlasslage. Die Auslagerung ist ja eigentlich schädlich für den Gegenbeweis. Und die Verwaltung hat dann letztlich auch reagiert, das wurde ja auch schon früh auf Panels, ich glaube schon im vorletzten Jahr beim Steuerforum, da warst du auch mit auf dem Panel, Eva, diskutiert, dass man sagt, zumindest wenn ich im gleichen Land outsource, dann ist das zu akzeptieren. Ist, glaube ich, eine gute Entwicklung. Man hätte natürlich jetzt, wenn man einmal sowas sieht, auch sagen können, na gut, wenn ich jetzt in Belgien bin und nach Luxemburg outsource, wieso geht das denn nicht? Vielleicht hätte man europarechtlich auch erwarten können, dass das auch akzeptiert wird, aber ich glaube, man sollte nicht zu gierig werden, sondern man sollte sich erstmal freuen, dass die Finanzverwaltung hier sagt, im gleichen Land ist Outsourcing unschädlich.
So, Ronald, und jetzt haben wir noch ein Heimspiel für dich. Ist die Beschränkung des Gegenbeweises auf EU-EWR-Fälle unionsrechtskonform? Liebe Hörer, die nächsten 2 Stunden können Sie sich jetzt anschnallen.
Genau, nee, ich verweise auf meine Vorlesung in Kiel. Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage, vielleicht noch so zum Abschluss, um zum Abgewöhnen. Noch ein Thema, der Punkt ist ja, der 8 Absatz 3 AStG engt ja den Gegenbeweis des 8 Absatz 2 auf Beteiligung an EU-EWR-Gesellschaften räumlich ein. Ich glaube, das ist bekannt. Im 13 ist es anders, im 13 Absatz 4, der sagt ja, der Gegenbeweis gilt auch im Drittstaatenfall. Nur halt in der normalen HZB gilt er in hohen EU-EWR-Fällen. Und die Frage ist natürlich, ist das europarechtskonform oder nicht? Jetzt könnte man das relativ schnell abbiegen und sagen, naja, die ATAT, worauf das hier alles fußt, sieht ja für den Drittlandsfall auch nur optional einen Gegenbeweis vor. Also da kann man wählen, nicht auf den Drittlandsfall den Gegenbeweis auszuweiten. Also der Staat kann sozusagen rausoptieren aus dem Drittstaaten-Gegenbeweis. Allerdings ist es so, es gibt ja Rechtsprechung des EuGH, die sagt, für die Frage, bin ich jetzt in der Niederlassungs- oder in der Kapitalverkehrsfreiheit, muss ich mir den gesamten Tatbestandskatalog einer Vorschrift angucken. Und wenn ich da, ich sag's mal etwas untechnisch, genügend Tatbestandselemente finde, wo ich keinen sicheren Einfluss zwingend brauche, dann bin ich eben in der Kapitalverkehrsfreiheit und damit habe ich einen Schutz auch im Drittstaatenfall. Und wir haben ja nur heute gelernt, dass der 7 Absatz 1 Satz 1 leitet ja ein mit beherrscht ein unbeschränkt Steuerpflichtiger. Und ehrlicherweise muss man ja sagen, das ist ja eine Fiktion. Weil in ganz, ganz vielen Konstellationen tut das ja der Steuerpflichtige gerade nicht, sondern ihm wird das unterstellt. Und dazu noch nicht nur, weil er mit nahestehenden Personen oder abgestimmtes Verhalten, sondern das ist ja, die Verwaltung sagt ja, wenn du nur schuldrechtlich mehr als die Hälfte des Gewinnanspruchs hast, dann bist du in der Hinzuhängungsbesteuerung. Das hat ja mit Beherrschung im eigentlichen Wortsinne gar nichts zu tun. Also will sagen, um das jetzt mal abzukürzen, also ich würde es mal versuchen, auch wenn die Verwaltung das jetzt nicht gerne hört, ich würde bei nächster Gelegenheit das Ding zu Gericht tragen, ganz ehrlich.
Also der Fall 1% Beteiligung und 60% Gewinnanteil über Genussrecht, ja, der kann sich unmittelbar bei Ronald melden, richtig?
Also auch der mit 100% im Ausland, weil die These ist ja zu sagen, wenn ich im konkreten Fall eine Beherrschungsbeteiligung habe,
Ja, braucht es nur einen einzigen Fall. Ja.
Also nicht nur einen, ich würde sagen, also wenn ich jetzt 1000 Fälle habe und nur einer wäre nicht mit sicherem Einfluss, würde ich mich schwer tun, aber wir haben uns ja heute angeguckt, in wie vielen Fällen es eigentlich im Wortsinne keine Beherrschung braucht.
Also der theoretisch abweichende Fall genügt, ich brauche gar nicht den tatsächlichen Anwendungsfall, der es offensichtlich macht.
Aber wir brauchen einen Fall, weil jede Gelegenheit für Ronald nach München zu kommen ist natürlich höchst willkommen.
Ich hoffe, ich sehe da schon ein bisschen früher.
Ich weiß nicht, ob das nur in München bleibt. Ich glaube, da wird noch ein anderes Gericht was zu sagen haben. Ich habe die große Ehre, den Teil der Veröffentlichungen zu machen und ich muss etwas nachholen, was wir jetzt viel zu spät machen, denn diesen ominösen Beitrag, der neue Anwendungserlass zum ASTG in der IWB Nummer 2 diesen Jahres, den hat der Ronald nicht alleine geschrieben. Wir müssen nämlich jetzt ganz lieb grüßen den Julian Böhmer und den Sebastian Krüger. Die beiden haben es eigentlich auch verdient, hier eingeladen zu werden. Aber da wir nun mal ein Quartett sind und nicht allzu oft davon abrücken wollten, ich weiß gar nicht, wie man sechs nennen würde, Sixtet, hat es den Ronald getroffen. Die anderen mögen uns das nachsehen. Ich werde das mit einem Getränk bei nächster Gelegenheit versuchen, wieder gut zu machen. Also dieser Beitrag ist allen ans Herz gelegt. Zudem haben wir über Praxisfragen des Steueroasenabwehrgesetzes gesprochen. Da gibt es einen gleich Zweiteiler, den der Ronald geschrieben hat. Das war das, was ich heute, hat er auch mit Kollegen geschrieben von PwC, das war das, was ich vorhin in dieser Hitliste der Top 10 an Platz 2 vorgelesen habe. IWB 12, 23 und 15, 23 kann man diese nachlesen. Insofern, der Ronald, den kann man nicht nur zuhören, den kann man auch ganz gut lesen.
Ronald, die legendären Schlussfragen, sage ich an der Stelle immer. Knallhartes Oder, aber du darfst uns immer gern auch eine kurze Begründung dazu geben, damit wir es so ein bisschen einordnen können. Erste Frage, Forschung oder Forensik?
Beides macht Spaß. Nach vorne gucken oder auch rechtshistorisch arbeiten, ist beides manchmal nötig. Aber eher lieber forschen als forensisch.
Grundsatzabteilung oder Spezialfalllöser?
Das Gute ist, ich muss in der Grundsatzabteilung manchmal auch Spezialfalllöser sein. Also das schließt sich nicht aus. Von daher kann ich mich da gar nicht entscheiden.
So, jetzt kommt die Qualität der Fragen, die ich hier so stelle. New York, Rio oder Tokio?
In New York und in Tokio war ich schon. In Tokio sogar 4 Monate. Da habe ich studiert, offiziell. Deswegen würde ich sagen Tokio.
Nicht in dubio pro unbekannt, hä? Ja, und dann sozusagen, wo wir einen gewissen Gleichlauf haben, Hinzurechnungsbesteuerung oder Mindeststeuer?
Ich glaube, beides hat seine Begründung und ich gehe mal davon aus, dass das auch so bleiben wird.
Oh Gott, Ronald. Wir hoffen doch alle, dass uns das eine oder andere bald verlassen wird, aber gut, schauen wir mal.
Ja, dazu müssten wir dann ja die ATAD abschaffen oder die EU-Richtlinie zum Mindeststeuergesetz. Aber gerne, also ich hätte da nichts dagegen.
Zumindest war es offensichtlich keine knallharte Oder-Frage. Lieber Ronald, ganz herzlichen Dank für das spannende Gespräch. Liebe Hörer, wer vom Zuhören noch nicht genug hat, dem legen wir herzlich den schriftlichen Beitrag, wie von Florian vorgestellt, ans Herz. Wir freuen uns im Übrigen auf Ihr Feedback an textquartett@nwb.de. Und wir grüßen herzlich und wünschen Ihnen alles Gute bis zur nächsten Ausgabe.
Danke, Ronald.
Danke, tschüss.
Das war das Textquartett, der Podcast zum internationalen Steuerrecht vom NWB-Verlag in Zusammenarbeit mit We Are Producers. Bleiben Sie up to date im Steuerrecht unter www.nwb.de.